Ich möchte mit uns beten zu Beginn der Predigt. Lieber Vater, wir sehen uns danach, dass du uns immer wieder in Liebe begegnest. Und ich glaube, dass du das auch willst, auf dem Herzen hast und auch tust. Manchmal erreicht uns das nicht. Aber ich bitte dich, dass du uns mit deinem Wort heute Morgen erreichst. Dass du Herzen öffnest, Ohren, damit wir dich hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Siegfried Priest hat es angekündigt. Das Thema der Predigt heißt heute Gott im Leid begegnen, Ausrufezeichen. Wie kommt man zu einem Predigtthema manchmal? Ich hatte dieses Thema, diesen Titel gefunden in einem Buch, auf einem Buchcover von Timothy Keller. Und ich dachte, ach, wie schön, tolles Thema. Und habe das den Senioren auch vorgeschlagen. Das war also im Frühjahr des Jahres, mir das Buch auch gekauft. Gott im Leid begegnen, Ausrufezeichen, ein schönes Thema, solange es einen selbst nicht betrifft, habe ich festgestellt. Und so habe ich hinter dieses Thema heute ein Fragezeichen erstmal gesetzt. Gott im Leid begegnen, stimmt das eigentlich? Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen Gott im Leid begegnen. Er ist das Gegenteil der Fall. Eine Vielzahl von Menschen werden durch persönliches Leid oder auch einfach dadurch, dass sie Leid bei anderen Menschen sehen, von Gott weggetrieben. Es hat in der etwas jüngeren Geschichte Europas ein ganz einschneidendes Erlebnis gegeben, wo zum Beispiel Voltaire 1755 seinen Glauben an den liebenden Gott verloren hat. Wir sind mittlerweile an sowas gewöhnt, aber damals ging das durch Europa. 1755 erschüttert ein schweres Erdbeben Lissabon, die Hauptstadt von Portugal. Es war ein Feiertag aller Heiligen, ein christlicher, ein hoher katholischer Feiertag, und die Menschen strömten in die Kirchen, und dann geht das Erdbeben los und die Trümmer der Kirchen fallen auf die Menschen und es werden viele, viele Menschen dadurch getötet. Fast alle Kirchen wurden an diesem Tag in der Stadt zerstört. Nun denkt man, das ist ja schon schlimm genug, aber dann kommt eben, das kennen wir heute, ein Tsunami, damals nannte man das Flutwelle, und ertränkt nochmal eine ganze Reihe von Menschen. Und zuletzt bricht auch noch ein Feuer aus, das eine Woche lang in dieser Stadt wütet, und insgesamt kommen wahrscheinlich 60.000 Menschen in dieser Zeit dort in Lissabon ums Leben. Nun könnte man sagen, das ist ja schon, nein, sagen wir lieber so, ein Stadtteil wird nicht zerstört. Welches ist es? Wo's weißt du es? Das Rotlichtviertel. Ja, ihr lacht, aber das war für die Leute natürlich irgendwie, wie kann das sein? Ja, die Kirchen gehen kaputt, die Menschen sterben und das Rotlichtviertel bleibt bestehen. Und Voltaire beendet nach dieser Katastrophe seinen Glauben an den christlichen Gott. Und er macht es auch öffentlich und es entsteht zum ersten Mal zumindest für viele, viele Menschen wahrnehmbar, dass Leute sagen, Gott gibt es nicht, wenn solch ein Leid passiert. In der heutigen Zeit ist das ein Thema. Es gibt viele Menschen, die sich nicht um Gott kümmern. Aber wenn eine Katastrophe passiert, dann sagen sie manchmal, wie kann ein liebender Gott das zulassen? Und sie entfernen sich noch weiter von Gott. Nun ist es nicht so, dass Menschen nur diese Frage stellen, die auf Distanz zu Gott sind oder wenig Kontakt zu ihm haben, sondern es betrifft auch Christen, auch langjährige Christen. Wir haben heute Erfahrungsberichte gehört, wo Menschen durch ihr Leid, durch das sie durchgegangen sind, nicht von Gott weggetrieben worden sind. Und das ist sicher auch ein Grund, warum sie heute Morgen hier sitzen. Aber was ist mit denen, die als langjährige Christen durch Leid eben von Gott weggekommen sind? Die werden heute vielleicht nicht hier sein. Ja, auch wenn ein Christen Krankheit, schwere Krankheit, Leid, der Tod eines lieben Menschen trifft, dann kommen diese Fragen auf. Warum passiert das mir, uns? Wie kann Gott das nur zulassen? Womit habe ich das verdient? Gott im Leid begegnen? Mein Vater stellt diese Frage nach dem Tod meiner Mutter. Und mein Vater hat viel miterlebt. Als 16-Jähriger hat er den Krieg überlebt, Endkampf um Berlin, Gefangenschaft, russische Flucht. Er hat dann aus dem Glauben heraus eine Gemeinde gegründet, hat lange Jahre Sonntagsschularbeit gemacht, Gemeindearbeit geleitet, Predigten gehalten, Bibelstunden. Er hat seinen Zehnten gegeben, er hat Gott gerne gelobt, im Chor mitgesungen, stille Zeit gehalten, regelmäßig gebetet und er hat viele gute Erfahrungen in seinem Leben mit Gott gemacht. Jetzt, wo seine Frau stirbt, da kommen in ihm diese Fragen, zumindest für mich jetzt auch ganz hörbar hoch. Ja, und Gott ist ihm fremd geworden. Gott im Leid begegnen? Beim Thema Leid kommt man an Hiob nicht vorbei. Und ich glaube, wir haben irgendwie eine Ahnung, was im Hiob drinsteht. Aber ich möchte heute doch nochmal eine Feineinstellung machen auf Hiob. Ich möchte beginnen mit den ersten Versen, mit der sogenannten Himmelsszene. Erst wird berichtet, dass Hiob ein gesegneter Mann ist und man könnte sagen, ein erfolgreicher Mann. Er hat alles, was er braucht, Frau, Kinder, Geld, Hab, Gut. Und dann heißt es, dass etwas im Himmel passiert, was Hiob nicht mitbekommt. Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor den Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn, was hast denn du gemacht? Ich habe die Erde durchkreuzt, antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Der Satan entgegnete, würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihm und seiner Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Da sagte der Herr zum Satan, gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt, aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Wir kennen das Stichwort Hiobs Botschaften. Hiob verliert alles innerhalb kürzester Zeit. Hab, Gut, Kinder. Und dann heißt es weiter, eines Tages kamen die Gottessöhne wieder zur himmlischen Ratsversammlung und stellten sich vor den Herrn. Auch der Satan war wieder dabei. Der Herr fragte ihn, was hast denn du gemacht? Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift, antwortete der Satan. Der Herr fragte, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Du hast mich ohne jeden Grund dazu überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Aber er ist mir treu geblieben. Er hat ja auch keinen schlechten Tausch gemacht, widersprach der Satan. Ein Mensch ist bereit, seinen ganzen Besitz aufzugeben, wenn er dafür seine Haut retten kann. Aber taste doch einmal ihn selber an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Da sagte der Herr zum Satan, gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, aber sein Leben darfst du nicht antasten. Soweit der biblische Text. Ich nehme jetzt mal den Siegfried als Beispiel, der ist ja in seiner Firma beschäftigt. Und möchte mal anhand von Siegfried erläutern, was Gott hier eigentlich macht. Also Siegfried, du bist Angestellter in einer Firma, ihr verkauft irgendwas, ne? Und du hast einen unmittelbaren Vorgesetzten, einen Gruppenleiter. Und angenommen, der geht zu deinem Chef hin und sagt, pass auf, der Siegfried Pries, ja, ein guter Mitarbeiter, aber weißt du, Wir wollen mal seine Loyalität testen, ob der wirklich der Firma so zugetan ist, wie er das in seinem Gehalt einfordert. Und der Chef würde sagen, ja, also der Priester ist gut, aber mach mal, leg mal los. Nur du darfst dein Leben nicht anrühren. Ja? Siegfried, du bist ein rechtschaffener Mann. Was würdest du von deinem Chef denken? Vor allen Dingen, wenn dein Chef dich darüber nicht informiert, was läuft. Sag dir nicht, Siegfried, eine Testphase. Und es mag ja noch tröstlich sein, dass er eine hohe Meinung von dir hatte. Er sagt, er wird das schon schaffen mit dem Test, der Siegfried. Da traue ich schon drauf, ja. Würdest du nicht Fragen haben bezüglich seines Charakters, Siegfried? Ja, das finde ich gut, dass du da ehrlich antwortest. Wird mir auch so gehen. Der Chef lässt die ganze Quälerei gegen dich geschehen. Und da muss man sich doch fragen, was ist das für ein Gott? Wer ist Gott, dass er mit dem Satan so einen Handel ausbaldowert? Ist hier in dieser neuen guten Nachricht, glaube ich, Hoffnung für alle ganz nett übersetzt, wetten, dass er, also die schließen quasi eine Wette ab. Und Gott gibt Hinweis, Gott gibt dem Hiob keinen Hinweis, was im Himmel da eigentlich abgegangen ist. Er erfährt nichts davon. Schauen wir ein wenig auf Hiobs Reden. Das ist auch genau sein Problem. Einer seiner Hauptfragen an Gott ist, sag mal, warum redest du nicht mit mir? Warum hast du dich gegen mich gewendet? Warum bist du mein Feind geworden? Und falls ich was getan habe, warum vergibst du mir dann nicht einfach, sondern lässt mich so leiden? Warum hörst du nicht auf, mich mit diesem Leid zu quälen? Hiob kann in diesem Leid keinen Sinn erkennen. Er findet keinen Grund, warum ausgerechnet er leiden muss. Er leidet vor allem auch unter dem Schweigen Gottes. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, 15 Kapitel zusammengefasst. Dann kommen ja noch die Freunde Hiobs. Die kommen immer schlecht weg, weil ja am Ende alle wissen, die waren nicht so richtig gut beieinander. Aber diese Freunde, die machen etwas, was, ich sage jetzt mal sehr allgemein, mache ich nicht so gerne, was uns Christen im Blut liegt. Sie versuchen Hiob das Leid zu erklären. Und ich glaube, Pastoren sind da möglicherweise sehr gefährdet. Die Freunde glauben, Hiob trösten oder helfen zu können, wenn sie ihn belehren. Wenn sie ihn über Gott belehren und über die Ursachen des Leides. Sie machen gut gemeinte Vorschläge, wie er aus diesem Leid wieder rauskommen könnte. Sie sagen, Hiob, wir respektieren dich sehr, bist wirklich fast so rechtschaffen wie der Siegfried. Nein, du bist rechtschaffend und so weiter. Aber wenn du sowas erlebst, wie du jetzt erlebst, dann wird da irgendwas in deinem Leben nicht in Ordnung sein. Weißt du, Gott straft nur die, die was Böses gemacht haben. Das heißt, du bist selber schuld an deinem Leib. Oder eine andere Variante, Hiob, Gott will dich durch dein Leid erziehen. Wenn du von deinen hochmütigen Reden, denn keiner ist vor Gott so gerecht, wie du das immer beschreibst, wenn du von deinen hochmütigen Reden wegkommst, Buße tust, dann wird es wieder mit dir werden, dann wird Gott sich dir wieder zuwenden und segnen. Oder sie sagen, Gott will dich Demut lehren. Hiob, freu dich. Was machen die Freunde Hiobs? Die Freunde Hiobs verteidigen Gott gegen die Klagen und Fragen des Hiob. Die Freunde Hiobs stellen sich auf Gottes Seite. Was ja eigentlich gut ist, ne, Eckart? Aber sie stellen sich nicht an die Seite Hiobs, sie stellen sich gegen Hiob. Und irgendwann sind sie von dem richtig genervt und von seinen Klagen. Und sie wollen, dass er endlich den Mund hält. Müsst ihr euch mal nochmal durchlesen. Sie können das Gejammer nicht mehr hören. Erkennen wir uns vielleicht ein bisschen in den Freunden wieder? Wie gehen wir mit Menschen um, die schwer an ihrem Leid zu tragen haben und nicht aufhören zu klagen? Neigen wir dazu, Gott zu verteidigen? Oder den Menschen das Leid zu erklären? Suchen wir fieberhaft nach Antworten für das Leid oder Kannst du die Fragen und Vorwürfe des leidenden Menschen aushalten? Über einen längeren Zeitraum hinweg, vielleicht auch über Jahre? Das Buch Hiob ist ein Warnzeichen gegen schnelle Antworten auf das Leid. Ich habe deswegen diesen Eingang vorgelesen, weil Gott lässt diese ganze Quälerei zu. Und Gott sagt Hiob nicht, dass er es zulässt. Das Buch Hiob ist also ein Warnzeichen gegen schnelle Antworten auf das Leid und es ist eine Ermutigung zur Klage. Zur Klage über das Leid und auch zur Klage über Gott, dass ich ihn nicht verstehe, auch zur Klage gegen Gott. Wenn Gott nun diese Art von Hiob nicht gefallen hätte, wäre es ihm ein leichtes gewesen, ja, das Buch Hiob aus dem Alten Testament rauszunehmen. Da hätte er gesagt, das möchte ich nicht, dass das in meiner Bibel drin ist, das passt mir so nicht. Nein, Gott hat dieses Buch im Kanon des Alten und Neuen Testaments gewollt. Und am Ende des Buches sagt Gott zu Hiob, Hiob hat recht von mir geredet. Was Hiob gesagt hat, war okay. Gott hat sich die ganze Klage angehört, die Vorwürfe, auch die Flüche. Verflucht ist der Tag meiner Geburt und damit klagt er ja auch Gott an. Und Gott hat sich all diese Warums, ganz viele Warum-Fragen kommen da, hat er ihm nicht verboten, hat gesagt, das ist richtig so. Hiob hat es richtig gemacht. Und Gott antwortet Hiob. Das heißt, am Ende des Buches, dass Gott ihm im Wetter, im Sturm erschien und nicht nur einfach mit ihm redete, sondern ihm antwortete. Allerdings antwortet Gott nicht auf die Fragen Hiobs, sondern er fragt den Hiob. Und zusammengefasst sagt Gott, Hiob, du weißt echt nicht, wer ich bin. Deine Vorstellungskraft reicht nicht aus, mich zu erfassen. Gott betont in seiner Antwort an Hiob seine Unbegreiflichkeit und das macht er durch Frageform. Und er sagt nochmal, wir sind verschieden. Ich bin Gott und du bist Mensch. Und das ist ein so gewaltiger Unterschied. Gott gibt keine Erklärung, keine Aufhellung. Und dann passiert etwas bei Hiob, was vielleicht nur Menschen nachvollziehen können, die so etwas Vergleichbares erleben. Hiob fängt an, Gott um seiner selbst willen zu lieben. Denn er hat ja nichts mehr. Es ist alles weg. Er sitzt da noch im Staub, in der Asche und muss sich schaben, weil er auch seine Haut verfault. Hiob fängt Gott an, um seiner selbst willen zu lieben. Nicht mehr, weil Gott ihn gesegnet hat, ihn reich beschenkt hat, ihn bewahrt hat, sondern um seiner selbst. Er hat nichts anderes mehr. Und etwas, was Hiob nicht erfährt, und was vielleicht dieser Geschichte dann auch noch ein Stück Sinn gibt, ist, dass Millionen von Menschen durch diesen Hiob getröstet werden, über die Jahre hinweg. Millionen von Menschen, die dieses Buch lesen, werden von Hiob getröstet. Und noch etwas. In Hiob sehen wir auch etwas von Jesus, nämlich so, wie Jesus gelitten hat. Gott hat sich nicht damit begnügt, dem Hiob zu sagen, ich bin unbegreiflich, sondern er hat sich dann entschieden, doch für den Menschen begreiflich zu werden. Und mit Jesus fängt Gott eine neue Geschichte an. Es fängt wirklich etwas Neues an. Das gehört zu Gott dazu. Gott macht sich anfassbar. So heißt im Propheten Jesus eben der Immanuel, der Gott, der mit uns ist, und zwar in allen Lebenslagen. Jesus entwickelt keine Lehre zum Thema, warum lässt Gott das Leid, das Böse zu. Das ist irgendwie schade, aber er macht es so. Was Jesus macht, er widerspricht auch wieder den schnellen Antworten. Wer hat gesündigt, als er den Blinden sehen? Er oder seine Eltern? Sagt Jesus, weder noch. Oder als die Leute zu ihm kommen, sagen, Mensch, der Pilatus hat da die Leute umgebracht, sag mal, sind die so schlecht? Und sagt Jesus, nö, entsinnt euch an die Leute, die von diesem Turm in Siloa erschlagen worden sind, die sind nicht schlechter als ihr. Tut Buße. Jesus widerspricht den einfachen Antworten, dir geht's schlecht, wenn du was Schlechtes tust, dann straft Gott. Jesus macht etwas anders. Er wendet sich, und das haben wir vorhin auch schon gehört, allen leidenden Menschen zu. Er sucht gezielt sie auf, er tröstet sie Und er wendet das Leid von ihnen durch Heilungen und Befreiungen. Und damit setzt er zunächst Zeichen für eine Zukunft, die kommen wird. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Jesus entscheidet sich gemeinsam mit dem Vater, Mensch zu werden. Und das heißt, er entscheidet sich auch in das Leid von uns Menschen mit hineinzusteigen. Jesus kommt aus der Herrlichkeit des Vaters. Er steigt wirklich ab, und aufsteigen, sagen wir mal, gesellschaftlich ist immer einfach, aber absteigen ist echt schwierig. Aber Jesus macht das. Für Jesus bedeutet Menschwerdung Abstieg, ein deutlicher Abstieg. Aber er macht es um unseretwegen. Und wenn man das Leben Jesu mal genau betrachtet, er hat es nicht gut gehabt. Er war zweifelhafter Abstammung. Die Legende sagt, oder seine Mutter wird verleugnet und sagt, die hat ein Verhältnis mit einem Römer gehabt. Wir wissen, dass er wird fliehen, wir haben bald Weihnachten. Er wird mit dem Tod bedroht schon als Kind. Er wächst in ärmlicheren Verhältnissen auf. Von den Zeitgenossen wird er ab einem bestimmten Zeitpunkt ausgegrenzt. Seine Familie hält ihn für einen Spinner. Die Jünger, Freunde verstehen ihn nicht, sie verraten ihn, vielmehr verleugnen ihn. Die religiösen Führer seines Volkes gehen auf Distanz zu ihm, sie bringen ihn in Verhaftung, Folter, Spott. Er kriegt einen unfairen Prozess, er hat kein schönes Leben. Und dann wird Jesus am Kreuz hingerichtet, wir wissen das alle. Aber das, was Jesus das Leben von uns Menschen ertragen ließ, war ja diese enge Verbindung zu seinem Vater. Aber auch diese Verbindung reißt am Kreuz ab. Als Jesus starb, hatten ihn alle verraten, verleugnet, verworfen. Selbst sein Vater hat ihn verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, Jesus litt auch für uns. Er hätte in Gethsemane aussteigen können. Er spricht ja nochmal, Herr, wenn... dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, sagt er. Jesus durchleidet das. Aber er bleibt dabei. Er lässt uns nicht im Stich und er lässt uns auch heute nicht im Stich. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Gott im Leid begegnen, ja, wenn Jesus dabei ist. Und ich persönlich möchte dem Leid nicht ohne Jesus begegnen. Ich möchte zum Schluss noch einen praktischen Hinweis geben. Ich glaube, es ist eine große Gnade, wenn Menschen so etwas wie leben, wie wir das vorhin gehört haben. Dass Menschen schwere Krankheit durchmachen und Gott sie tröstet, ihnen in ihrem Leid ganz persönlich begegnet. Das kann man ja nicht machen. Das ist etwas, was Gott schenkt. Aber was können wir machen? Vielleicht sollten wir etwas von diesen Freunden lernen, beziehungsweise eigentlich nicht lernen. Lernen können wir von ihnen, dass sie zu Hiob hinkommen und 7 Tage bei ihm sitzen und nichts sagen. Paulus schreibt im Römerbrief, weinet mit den Weinenden. Weinet mit den Weinenden. Es fällt uns, glaube ich, leicht, uns mit den Freunden zu freuen, aber mit den Weinenden zu weinen und auch bei ihnen zu bleiben, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Manche Trauernde berichten, sie fühlten sich wie Aussätzige. Auf einmal bekamen sie keinen Besuch mehr. Die Leute waren unsicher und wussten nicht, wie mit ihnen umgehen. Oder, und jetzt möchte ich eine Erfahrung hier weitergeben, die ich gelesen habe, die fand ich sehr beeindruckend. Es schreibt jemand, ich saß zu Hause zerrissen vor Schmerz. Ein Besucher kam und erging sich über Gottes verborgenes Handeln, über die Gründe für diesen Todesfall und über die Hoffnung jenseits des Grabes. Er redete und redete. Lauter Dinge, die, wie ich sehr wohl wusste, stimmten. Seine Worte erreichten mich nicht. Ich hatte nur einen Wunsch, dass er mich in Ruhe ließe. Endlich ging er wieder. Dann kam jemand anderes. Er setzte sich zu mir und redete nichts. Er stellte keine Fragen. Er saß einfach bei mir, bestimmt 1 Stunde lang mindestens, hörte zu wenn ich etwas sagte und gab mir eine kurze Antwort. Zum Schluss sprach er ein kurzes Gebet und ging. Ich war tief bewegt und getröstet. Von mir aus hätte er den ganzen Tag bleiben können. Weinet mit den Weinenden. Ich hoffe, dass die Klage von Menschen im Leid, dass wir dem mehr Raum geben, dass wir die Kraft dazu aufwenden, auch die Gelassenheit und die Geduld. Und dass wir selber Menschen, wenn wir in Leid stehen, dass die uns begegnen, die das so können. Die uns begleiten, die uns zuhören, die unsere Klage aushalten, ohne uns es erklären zu wollen. Dazu gebe Gott uns Gnade. Amen. Lass uns noch einige Augenblicke still sein und dann wollen wir als Hinleitung zum Abendmahl das Lied 147 singen.